Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meiner Quereinsteiger-Reihe. Heute mit Katharina Schlungs. Sie betreibt in Hanau die Bäckerei Brot mit Hut. Katharina ist eigentlich im Marketing zu Hause und in der digitalen Produktentwicklung, hat sich dann aber vor ungefähr 3 Jahren entschieden, einen anderen Weg einzuschlagen und mit über 50 Altersjahren noch einmal den beruflichen Neueinstieg zu wagen, nämlich mit einer eigenen kleinen Mikrobäckerei. Den ganzen Weg erklärt sie uns heute in diesem Interview. Viel Spaß dabei. Guten Morgen, Katharina.
Hallo, guten Morgen, Lutz.
Ja, es ist 8:15. Wir haben die technischen Schwierigkeiten überwunden im Vorfeld und ich habe gesehen auf deiner Internetseite, dass du am Donnerstag wieder Backtag hast. Heißt denn das, dass du nach unserer Aufnahme schon wieder in die Backstube gehen musst, um vorzubereiten für Donnerstag?
Ja, das stimmt, das mache ich. Also ich habe immer so klassisch einen Tag Vorlaufzeit, also Mittwoch produziere ich für Donnerstag und Freitag für Samstag. Aber heute produziere ich noch andere Kleinbackwaren.
Auch schon für Donnerstag?
Schon für die ganze Woche eigentlich. Also das sind dann Sachen, die ich einfriere und dann abpacke an den jeweiligen Tagen.
Ah, okay.
Ja, effiziente Produktion. Mhm.
Ja, wir sind, das muss ich noch dazu sagen, an einem Dienstag zusammengekommen, Dienstagmorgen, damit sich das klärt, wann Donnerstag ist. Was hast du denn am Donnerstag im Programm?
Also ich habe ein ganz kleines Repertoire, klein, aber gut. Das sind so 3-4 verschiedene Brotsorten, die ich eigentlich immer anbiete. Man will also Sauerteig-Weizenbrot, dann mache ich ein gutes Körnerbrot, ein klassisches Baguette und eine Brioche backe ich auch, genau.
Und einen Teil davon bereitest du vor und frierst ihn ein. Das habe ich so noch nicht gehört.
Nee, das sind die Kleinbackwaren.
Ja, die Kleinbackwaren, ja.
Ja, genau. Also ein paar Scones habe ich da auch noch im Angebot. Mhm. Und die bereite ich einfach vor, weil das am Tag selber, morgens ist das dann zu viel. Das schaffe ich dann nicht. Wenn ich da irgendwie 4 oder 5 anfange, dann müssen die schon fertig sein. Sonst klappt das zeitlich nicht.
Ja. Genau. Ja, das heißt, du hast quasi keine Nachtarbeit. Also 4 zähle ich jetzt schon mal als Tag.
Ja, genau. Also das war, glaube ich, jetzt so die Lebensqualität. Ich habe das irgendwie auch ausprobiert, wie das ist mit der Nachtarbeit, aber das ist absolut nicht mein Ding. Ich bin irgendwie nicht so eine Nachteule. Und ja, also das ist auf jeden Fall, ging für mich nur so, wie es jetzt irgendwie läuft, dass ich mit der Tagarbeit das hinkriege.
Mhm. Okay, über dein Programm und deine Bäckerei werden wir später noch ein bisschen genauer reden. Mhm. Fangen wir mal von vorne an. Du bist ja, sonst wärst du jetzt sicher nicht in der Podcast-Reihe drin, Quereinsteigerin, hast dich vorher mit Marketing und digitaler Produktentwicklung beschäftigt. So konnte ich lesen. Wie sah denn dein früheres Leben aus und hast du da auch schon parallel gebacken?
Ja, also das Thema Backen hat irgendwie in meinem Leben so ganz oft an die Tür geklopft. Und bevor ich da jetzt irgendwie vor 3 Jahren endlich durch die Tür durchgegangen bin, habe ich was ganz anderes gemacht. Ne? Also ich habe irgendwie mal Hotelmanagement und Tourismus studiert und habe da auch ein paar Jahre in dem Beruf gearbeitet, bin dann irgendwie über die Schiene ins Marketing geschlittert, habe dann irgendwie nochmal ein Fachstudium gemacht in Richtung Werbetext und habe in der Werbung halt in verschiedenen Werbeagenturen im Text und Konzept gearbeitet und mich dann in Richtung digitale Konzeption entwickelt. Und das habe ich eigentlich jetzt die letzten 25 Jahre gemacht, ja, also bis vor 3 Jahren. Und war zuletzt in einer IT-Unternehmensberatung, da habe ich ganz viel am Rechner gesessen. Und jetzt in der Corona-Zeit war ja alles im Prinzip nur noch remote möglich. Aber normalerweise ist man dann vor Ort in den Firmen mit Kunden, macht Workshops oder entwickelt ja interaktive Prototypen für Applikationen, die auf dem Handy laufen oder für Webseiten oder andere digitale Produkte. Die werden ja entwickelt, konzipiert und dann getestet auch mit Nutzern. Das habe ich eigentlich vor.
Und lag es daran, dass du durch die Tür gegangen bist, dass dir dein alter Job nicht mehr so viel Freude bereitet hat? Oder hat dir das Brotbacken einfach noch mehr Freude bereitet?
Ah, ich glaube, es war eine Mischung aus beidem so ein bisschen, ja. Also ich war da an einem Punkt, wo ich dann einfach überlegt habe, willst du das jetzt noch bis zur Rente machen? Ich bin jetzt ja auch schon über 50, habe das auch jetzt schon eine wirklich sehr, sehr spannende Zeit in dem Beruf auch miterlebt. Da hat sich sehr, sehr viel getan. Die ganze digitale Entwicklung des Internet habe ich eigentlich alles mitgenommen und mein Beruf hat sich da auch sehr, sehr, sehr geändert. Und in den letzten Jahren ist man einfach, wenn man jetzt schon in Anführungszeichen in der Senior-Position ist, hat man nicht mehr so viel Möglichkeit, weil man praktisch auch so teuer ist, hands-on richtig so viel zu machen. Das heißt, ich habe sehr, sehr viel beraten und Workshops gemacht und saß halt auch ganz viel vorm Rechner und habe mit Leuten in Videokacheln gesprochen. Und da habe ich mir halt auch wirklich echt überlegt, boah, willst du das jetzt wirklich bis zum Ende machen? Und habe erstmal eine kleine Pause eingelegt, habe also den Job gekündigt und mir überlegt, was fehlt, also wenn jetzt mal vom Ende gedacht wird, am Ende des Lebens sozusagen, ja, was würde dir wirklich fehlen, wenn du das nicht noch gemacht hättest oder ausprobiert hättest? Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich die Bäckerei, ja. Das verfolgt mich irgendwie schon mein ganzes Leben und dann habe ich gesagt, okay, ich gucke da rein, ich schaue da rein, ich schaue, was geht, ich nehme mit der Bäckerwelt Kontakt auf und guck, was da für mich möglich ist und ob das überhaupt dann im Job wirklich mir so viel Spaß macht, wie es mir außerhalb des Jobs halt die ganze Zeit Spaß gemacht.
Ja, da sind schon ganz viele Punkte, wo ich auch Fragen zu hätte. Mhm. Fangen wir vielleicht wirklich vorne an. Wann hast du denn dein erstes Brot gebacken und warum?
Ah, das war bestimmt so mit 7 oder 8 Jahren.
Ach, ja, so früh.
Ja, ganz früh, ja, weil wir hatten bei uns, ich komme ja vom Dorf, ne? Ich bin ja an der deutsch-holländischen Grenze aufgewachsen, meine Mama ist Holländerin. Und wir hatten da bei uns im Dorf, das ist so ein kleiner Flecken, Walbeck heißt der, 3000 Leute, wir hatten einen super Bäcker. Und der, also Grüße gehen raus an die Bäckerei Polvers, die gibt's leider nicht mehr, aber die Bewohner dort werden den noch kennen. Der hat uns wirklich durch das Jahr gebracht mit Marzipanfrüchten. Der hat alles selbst gemacht, ja. Der hatte die tollsten, leckersten Brote. Der hat irgendwie zu allen katholischen, das war alles sehr katholisch dort, zu den ganzen Festen St. Martin, da gab's die Martinstüte, da war immer ein Rosinen, Brot war da drin und die Wegmänner und das Hexenhäuschen an Weihnachten, er hat alles wirklich gemacht und das war für mich so der magische Ort, ja, in meiner Kindheit auch, ne, und dann habe ich halt irgendwie angefangen selber, ich wollte selber backen und bin ja Kind der 70er, meine Eltern haben das auch erlaubt, die Küche war natürlich ein Chaos danach immer, ne, aber ich durfte mich da ausprobieren, ne, und habe dann irgendwie auch ein Backbuch geschenkt bekommen, dann habe ich die Rezepte systematisch durchgebacken und so fing das an. Ja, und das hat mich nie mehr losgelassen. Ich habe dann mit 16 da bei dem Bäcker Polvers auch ein Praktikum gemacht, mal so 2 Wochen. Das war toll. Meine Eltern haben natürlich gesagt, du machst erstmal Abi. Und dann ist das Leben irgendwie anders verlaufen, kann man sagen. Ne?
Ja.
Genau.
Das heißt, die Idee, eine eigene Bäckerei zu eröffnen, die schlummert schon länger als die 3 Jahre, die du jetzt bäckst, oder vielleicht dann 4, 5 Jahre in dir.
Ja, auf jeden Fall. Es war auch noch gar nicht so sicher, ob es jetzt eine eigene Bäckerei wird. Also ich bin da jetzt vor 3 Jahren relativ offen rangegangen und habe gesagt, okay, ich probiere erst mal aus, was ist da draußen überhaupt, ne? Was für Konzepte funktionieren irgendwie am Markt oder was macht mir auch Spaß, ne? Also was will ich eigentlich machen? Will ich was Eigenes machen? Will ich wo angestellt sein? Es hätte auch irgendwie ein Café oder eine Pension oder irgendwas. Also ich wusste es noch gar nicht so ganz genau. Ja. Und das habe ich dann jetzt in den letzten 3 Jahren so ein bisschen rausgefunden, Schritt für Schritt.
Rausgefunden bedeutet, dass du quasi dich eingenistet hast in Bäckereien und Cafés und mitgearbeitet hast?
Ja, so fast. Nee, nee. Also ich habe, also erstmal habe ich praktisch auch wieder über ein Praktikum mir hier in der Gegend habe ich also verschiedene Bäckereien kontaktiert und habe auch gleich, soll ich Namen sagen, darf ich ja,
also ja
Kaffee
klar,
Ernst,
ja.
Das ist ein recht großer
Filial.
Ja genau, total, also das ist ein recht großer Filialbäcker hier, der hat also eine zentrale Produktion hier bei mir, ich wohne jetzt in Frankfurt, also in der Nähe von Frankfurt und da habe ich angerufen und die waren so unglaublich nett und offen, ja, also die haben gesagt, ja, bitte kommen Sie vorbei. Ich habe dann auch nochmal gesagt, ja, ich bin keine 30 mehr, ich bin auch keine 40 mehr. Dann haben die gesagt, ist uns egal. Sie können auf jeden Fall kommen, wenn Sie Lust haben. Also das ist vielleicht auch ein bisschen dem Arbeitskräftemangel in der Branche geschuldet, dass die einfach jeden wirklich mit offenen Armen begrüßen. Aber das hat sich so fortgesetzt. Die waren so nett zu mir und dann durfte ich da 3 Wochen mitarbeiten, ja, und habe da eine große Produktion mal kennengelernt in der Feinbäckerei. Und das ist so eine wirklich große Maschine, eine Ausrollmaschine, eine Teigschneidmaschine, die halt immer wieder in unterschiedlichen Produktionskonstellationen besetzt wird mit den Leuten, die dort dann arbeiten. Und das war total spannend. Also ich bin ja auch so jemand, der irgendwie Systeme und Konzepte irgendwie ganz gerne durchdringt.
Ja.
Und das war toll zu sehen. Ja. Und das habe ich da gemacht. Das war spitze. Da war ich dann schon klüger am Ende von den 3 Wochen. Ne? Genau.
Ja, das war jetzt eine große Produktion. Warst du auch mal in einer kleinen Bäckerei, also so ähnlich wie du sie jetzt auch betreibst?
Genau, also da hatte ich halt, habe ich halt erkannt, dass ich eigentlich, das ist, also die haben auch gesagt, willst du nicht die Ausbildung bei mir machen? Und da, also obwohl die total nett gewesen wäre, da bestimmt auch, habe ich gesagt, nee, das bringt nichts, weil wenn du an Maschinen lernst, die du niemals besitzen wirst, irgendwie in irgendeiner Konstellation später, das bringt nichts. Ich muss, habe dann halt erkannt, ich muss mir eigentlich wirklich eine Bäckerei zum Lernen suchen, die das genau in der Dimension und in der Qualität praktiziert, wie ich es später auch umsetzen kann. Und da hat sich eben gezeigt, dass es doch Sinn macht, auch mit in die Bäckerwelt da einzutauchen. Da hat mir nämlich jemand dort empfohlen, in der Nähe hier von Frankfurt in Mainz gibt es eine ganz, ganz tolle Bäckerei-Restaurant-Hofladen. Und zwar nennt sich das Pankratius-Hof. Das ist ein altes landwirtschaftliches Gut. Und die haben eine Hofladenmanufaktur und daran angegliedert eine Sauerteigbäckerei, eine Backstube. Und bieten auch, also das sind die Eltern, die machen den Hofladen so ein bisschen und die landwirtschaftliche Sache, die da noch dranhängt. Und eben der Sohn, der ist gelernter Koch, hat wirklich bei sehr, sehr renommierten Restaurants gekocht, der Paul Schmiel. Und der hat dort im Restaurant auch eröffnet, ein wirklich ganz tolles mit einem Degustationsmenü und auch einem Frühstücksangebot. Und für das Frühstücksangebot und auch im Hofladen wird das Brot verkauft, was die dort machen.
Eine reine Sauerteigbäckerei, sagst du?
Genau, also da wird, ist eigentlich überall Sauerteig drin. Also die machen französische Croissants, die machen Brioche und eben auch ein Sauerteig-Weizenbrot, ein Körnerbrot, ein Baguette, Fougasse-Ausformung. Ich glaube, mittlerweile haben die auch Fladenbrote im Angebot. Also das ist wirklich auch so ein ganz kleines Sortiment. Und die Produktion, die ist also auch wirklich ganz klein. Wir waren da immer zu zweit oder zu dritt. Also ich habe da auch angerufen, habe gesagt, hier, ich würde gerne bei euch, wie geht das, dass ich irgendwie mitarbeite bei euch? Ich bin keine Bäckerin, aber auch da wieder, muss man sagen, unglaublich großherzig und nett. Haben die gesagt, hier, komm vorbei. Dann habe ich 2 Wochen Probe gearbeitet und dann war das klar, ja, dass ich da mitmachen darf. Ja.
Mitmachen darf heißt, du hast auch wirklich dann gearbeitet als Aushilfe, genau. Als Bäckerin, also nicht nur die 2 Wochen.
Genau. Also da haben wir dann gesagt, okay, jetzt als Bäckerhelferin heißt das ja dann, ne? Und dann habe ich da ganz normal gearbeitet. Allerdings nicht 5 Tage, sondern 3 Tage die Woche, weil ich habe noch einen Sohn. Und das war dann auch mit dem Fahren immer von Frankfurt nach Mainz. Da musste ja morgens irgendwie um 3:45 losfahren, dass du da rechtzeitig in Mainz bist. Das waren dann die 3 Tage. Das war alles, was ich da hingekriegt habe, ja, bis zu dem Rest von meinem Leben. Aber das war echt unglaublich toll, ja. Bin ich jeden Morgen hingebraust und habe dann da gearbeitet mit den wirklich hervorragenden Kollegen da in der Backstube und habe das von denen alles abschauen dürfen. Ja, das war richtig super.
War dir da schon klar, dass du einen ähnlichen Laden aufmachen möchtest? Das Sortiment, habe ich gesehen, ist ja auch relativ ähnlich, ne, zu dem, was du jetzt gerade geschildert hast.
Genau, ja. War mir eigentlich noch nicht so wirklich klar, weil ich habe erst so im Laufe der Zeit dann halt auch begriffen, was gehört eigentlich dazu und was traue ich mir auch zu, ne? Das war irgendwie ein bisschen so eine Entwicklung auch, ne? Wo ich gesagt habe, Schritt für Schritt erstmal die Kenntnisse bekommen und dann weiter gucken, was macht einem am meisten Spaß oder was ist auch jetzt nicht so mein Ding, beispielsweise Croissants oder so, da gehe ich jetzt nicht so steil drauf, aber was ich halt mag, ist halt mit großen Mengen Teig zu arbeiten, ja, also für mich ist so der Batzen Teig ist für mich so voll das Wundertier, ja, das finde ich unglaublich spannend, ja, auch Fermentation und so und das finde ich, es hat was unglaublich Haptisches, ja, und das mag ich total, ja, genau. Naja, und dann hatten wir da auch irgendwie drüber diskutiert, ob ich da irgendwie dann eine Ausbildung machen soll. Aber das wäre auch sehr kompliziert gewesen, weil da hätte ich dann 5 Tage die Woche arbeiten müssen. Das habe ich auch fast, also hätte ich auch nicht hingekriegt, glaube ich. Und dann auch mit der Berufsschule, da hätte ich dann halt nach Mainz in die Berufsschule pendeln müssen. Und das wäre dann nochmal schwieriger gewesen. Und dann hat der Herr Paul gesagt, hier komm, also der hat seinen Bäckermeister gemacht an der Meisterschule, hat aber gesagt, hier komm, probier doch mal mit dieser Sachkundeprüfung, ob das nicht klappt, ja, ob das nicht ein Weg für dich sein kann. Und hatte da auch jemanden, den ich da anrufen konnte von der Handwerkskammer. Und dann haben wir das so praktisch auf den, weil ich wollte da natürlich, wenn ich jetzt sage, ich möchte ein Jahr bei euch bleiben, dann wollte ich da auch mit was rausgehen, ne?
Ja, genau.
Also, dass das am Ende, dass man was in der Hand hat oder zumindest für sich selber irgendwie da die Zeit unter dem und dem irgendwie, also in Anführungszeichen der Lehrzeit einfach dann hat, ja. Und das hat wirklich gut geklappt, ne? Also klar, man muss sich natürlich 100% selbst da reinwerfen, ne? Man muss sich selbst vorbereiten. Ich habe dann mit dem Prüfer das abgesprochen, was für ein Programm ich da backen soll. Und parallel gibt es ja auch die, also in Frankfurt zumindest, gibt es dann die theoretische Prüfung noch. Da muss man auch sagen, es gibt von der Handwerkskammer gibt es da einen Online-Kurs oder ein Online-Tutorial. Also die Inhalte kann man sich online dann reinziehen. Aber da habe ich 3 Monate dran gelernt, ne? Also das war jetzt nicht so ohne, ne? Da habe ich wirklich hier gesessen und mir Lernkarten geschrieben und durfte dann eben praktisch diese schriftliche Prüfung dann ablegen. Das war 24, also letztes Jahr im März, glaube ich, oder so. Und dann eben auch die praktische Prüfung habe ich abgelegt. Und da habe ich auch, also ganz normal, habe ich eine Prüfungsmappe geschrieben und das Programm durfte ich eben dann auch dort, wo ich gearbeitet habe, im Pankratiushof, in der Backstube durfte ich das üben. Also muss man auch sagen, total großzügig, dass ich das da alles so machen durfte und üben durfte, auch mit den Zutaten und so alles, was es da gab. Und dann habe ich das dort die Prüfung abgelegt.
Die Prüfung fand
Dann,
also auch direkt
genau.
auf dem Hof statt.
Genau, also das war natürlich für mich ein großer Vorteil, weil da musste ich dann halt nicht Miete für irgendeine Backstube bezahlen. Das war dann, und es ist natürlich auch der Home-Turf dann so ein bisschen, ne? Du
Ja, genau,
weißt, wo
also kennst
alles
du dich ja dann
ist,
aus, ne?
du weißt, wie der Ofen läuft, ja. Du weißt wohl, wie die Gärschränke funktionieren und so weiter. Das war natürlich echt ein großer Vorteil, ja.
Ja. Die Beantragung der Ausnahmegenehmigung oder Ausnahmebewilligung heißt es hier offiziell. War das schwierig mit der Handwerkskammer? Du hast ja schon gesagt, du hast sozusagen so ein bisschen durch die Hintertür über deinen Bäckermeisterchef den Kontakt zur Handwerkskammer bekommen. Gab es da Probleme oder war es im Grunde immer nur die unterstützende Seite? Was ich jetzt schon rausgehört habe, das habe ich sonst auch noch nie gehört von der Handwerkskammer, dass es da so ein Online-Tutorial gibt und so weiter. Das klingt ja schon mal positiv.
Die sind auf Zack, ja. Also, und das war auch gar nicht, also im zweiten Schritt, ich hatte da erstmal nur mit dem, also der erste Anruf war vielleicht noch so ein bisschen über einen Kontakt, aber dann ging das alles seinen offiziellen Weg. Also, die waren auch sehr entgegenkommend. Ich glaube, hat auch geholfen, dass ich wirklich engagiert irgendwie da aufgetreten bin und gesagt habe, ich will das und, ne? Und also das war eigentlich, nö, das ging dann, ich konnte mich da im Prinzip dann anmelden und mit dem Prüfer halt das Praktische dann auch absprechen, wann und wo und wie man das macht. Das war eigentlich ziemlich professionell und gut. Und da ich ja im Prinzip, also ich glaube, ich habe einmal vorgesprochen persönlich. Auch weil die natürlich vielleicht auch sehen wollten, wer ist das und welcher Grund könnte da sein dafür, dass diese Ausnahmebewilligung dann irgendwie genehmigt wird. Und das ist ja bei mir, dass ich halt schon in Anführungszeichen so alt bin, ne?
Ja.
Und dann war das auch kein Problem, ja. Dann war das wirklich auch ganz normal und man hat sich auch nicht als Bittsteller gefühlt oder so, sondern das war eine sehr unterstützende Atmosphäre eigentlich.
Ja, sehr schön. Hört man selten, aber es ist schön, dass man es hört.
Ja, also vielleicht ändern sich die Zeiten da von dem, was ich da irgendwie bei dir auch gelesen habe. Das war eigentlich sehr, sehr positiv, ja.
Hast du denn den Antrag gestellt auf das gesamte Sortiment oder hast du das eingrenzen müssen oder wollen?
Also ich wollte das auch eingrenzen, einfach weil ich wollte diese Prüfung nur an einem Tag ablegen. Und dann bist du ja einfach zeitlich begrenzt, das, was du halt in 8 Stunden da machen kannst mit Gehzeiten und so weiter und so fort. Und dann habe ich mich halt auf das, was mir am wichtigsten war, beschränkt. Und das ist eben das Sortiment, das ich jetzt auch backe. Ja. Also Brotherstellung und Hefegebäck praktisch, ja.
Was ja schon relativ viel einschließt.
Umfasst,
Also
genau.
frage ich mal andersrum, was darfst du denn nicht backen mit deiner Genehmigung?
Ach, keine Ahnung. Ich glaube irgendwie, ich glaube Torten.
Ja,
Torten darf ich nicht
okay,
machen, ja.
ja.
Aber das ist auch, da schlägt auch gar nicht mein Herz so, ja.
Ja, schön. Das war 24, hast du gesagt. Wir haben jetzt 25 zum Zeitpunkt der Aufnahme, September 25. Und ist ja nicht so weit voneinander entfernt zeitlich. Hast du parallel zu deiner Ausnahmegenehmigung zum Lernen schon geschaut, wo könnte ich denn jetzt meine Bäckerei eröffnen? Was habe ich da für ein Konzept im Kopf? Was brauche ich alles? Finanzierungsplan, Businessplan im Allgemeinen. Lief das alles parallel oder hast du erstmal gesagt, jetzt mache ich erstmal die Genehmigung, wenn ich den Zettel habe, dann denke ich weiter?
Nee, das lief alles parallel, weil also ich habe die Prüfung ja gemacht, während ich noch da gearbeitet habe in Mainz. Und habe dann parallel einfach schon mal angefangen, nach einem Raum zu gucken. Und das war am Anfang für mich eigentlich, dass ich gesagt habe, so jetzt musst du eigentlich irgendwie so eine Art Testraum für dich irgendwie finden, eine Testbackstube. Ich habe noch gar nicht so weit gedacht gehabt, dass ich irgendwie dann auch backen und verkaufen will. Das war ich am Anfang gar nicht, in dem Raum war ich noch gar nicht. Da hätte ich jetzt erstmal so für Freunde und Bekannte das gemacht, sozusagen, ne, als Test. Und habe dann nach einem Raum gesucht, aber das war so schwierig. Also gerade hier im Rhein-Main-Gebiet, das war wirklich, also da habe ich schon öfter in die Tischkante gebissen vor lauter Frustration, weil es ist einfach hier alles wahnsinnig teuer. Und viele, auch wenn sie irgendwie Lebensmittelproduktion hören, dann winken die gleich ab. Und naja, und dann habe ich halt den, also von Frankfurt aus, den Kreis immer größer gezogen und bin schlussendlich in Hanau gelandet. Und auch da, also ich sag mal, die umliegenden Städte, was es halt hier in Frankfurt so gibt, also Offenbach oder Hanau, die haben alle ein bisschen Probleme mit Leerständen in der Innenstadt. Und da gibt es jetzt mittlerweile von der Wirtschaftsförderung ein sogenanntes Leerstandsmanagement. Das haben halt auch immer mehr Städte, auch beispielsweise im Rahmen der Kaufhof-Pleite haben die jetzt alle auch Probleme, dass große Immobilien im Stadtzentrum leer stehen und die sind ja auch nicht doof, die überlegen sich ja auch Konzepte, wie sie damit umgehen, ja. Und da habe ich dann einen Tipp bekommen für den Kontakt mit einem Gastronomen in Hanau da, vom Aoki. Das ist ein Café, Gemeindezentrum in also eigentlich eine ganz coole Location. Das war früher mal eine Kirche. Also es ist wirklich eine Kirche, praktisch mit einem Kirchturm. Aber da ist unten jetzt das evangelische Dekanat drin und Veranstaltungsräume. Ist also praktisch keine Kirche mehr. Da ist ein Café unten drin. Und mit dem habe ich mich dann ausgetauscht und betreibt das Café jetzt aktiv nicht mehr, der Mieter, weil es sich da einfach an der Location nicht rentiert, vom Lauf her, von der Lauflage her, die ganzen Öffnungszeiten geöffnet zu halten. Er macht das nur noch für Veranstaltungen und Konzerte und so weiter, nutzt er das. Und da haben wir eine geteilte Nutzung vereinbart. Ja, also es gibt eine abgenommene Gastroküche da drin und da kann ich also praktisch in der Gastroküche kann ich backen und dann gibt es halt diesen Kaffeeraum, also den Raum, den er für das Kaffee genutzt hat und da kann ich dann mit meinem kleinen Verkaufsstand, ich habe so einen kleinen mobilen Verkaufsstand und meinem Ausbackregal, ja, ist halt auch ein bisschen ein Pop-up-Charme, ja, kann ich dann meinen Verkauf sozusagen aufbauen, wenn ich da gebacken habe.
Sehr schön. Du verkaufst ja frei, aber auch auf Vorbestellung. Wie ist denn da das Verhältnis in der Produktion? Also hast du schon mehr Vorbestellungen als Freiverkauf?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade ich kann ja mal kurz sagen, es ist jetzt irgendwie Anfang September, wenn wir das aufnehmen. Also ich hatte irgendwie vor 2 Wochen, 2,5 Wochen, hat eine Foodbloggerin über mich geschrieben. Und seitdem habe ich wirklich einen wahnsinnigen Zulauf erfahren. Vorher war das ein bisschen anders, ja. Aber weil ich einfach noch nicht bekannt bin, ja. Die Leute finden mich nicht, weil die Lage ist jetzt nicht so optimal. Deswegen ist sie ja auch etwas günstiger, ne? Und jetzt habe ich wirklich, ich backe eigentlich an dem Donnerstag und dem Samstag so viel ich kann und gucke, dass ich im Prinzip immer noch ein paar Brote für den freien Verkauf habe, aber habe wirklich auch sehr viele Vorbestellungen mittlerweile.
Ja, das ist doch schön. Wie viel bäckst du denn überhaupt? Was ist denn so deine Produktionszahl pro Verkaufstag?
Ja, also das ist natürlich nicht so viel, ne? Aber so zwischen 80 und 100 Broten verkaufe ich eigentlich immer an den beiden Tagen.
Ja, du hast gerade gesagt, du bist noch nicht so bekannt. Hast du denn irgendwie auf dich aufmerksam gemacht, mal unabhängig von der Foodbloggerin? Oder hast du gesagt, ich lasse es mal langsam angehen und habe dann auch gar nicht so viel Verkaufsdruck und irgendwann regelt sich das schon? Hat es ja jetzt auch.
Ja, genau. Also ich habe langsam angefangen, ne? Weil also es war ja für mich auch im Prinzip die Anmietung von dem Raum war ja auch, um rauszufinden, funktionieren meine Rezepte, funktioniert überhaupt mein Equipment, mein Setup, was ich mir da hingestellt habe, habe ich das Richtige gekauft, ne? Da war ich auch ein bisschen nervös, aber hat doch so hingehauen, ne? Kann ich das überhaupt in der Zeit, in der ich mir das vorstelle, wie werden die Produkte auch, wie werden die angenommen? Und das war auf jeden Fall eine gute Sache, dass ich mir da ein bisschen Zeit gegeben habe, auch ohne, also Druck war auf jeden Fall auch da, ja, aber auch acht Brote sollen gelingen,
Ja.
ne? Und wenn was schief geht, dann doch lieber mit 8 Broten als mit 80, ne? Also insofern war das für mich eigentlich eine ganz gute Entwicklung, dass ich jetzt erstmal ein paar Monate lang nicht die Volllast hatte. Also insofern kann ich es jetzt auch, wo sie da ist, die Volllast, kann ich die eigentlich auch recht souverän abarbeiten, ne?
Das
Genau.
ist ja immer auch eine finanzielle Frage, ne? So eine Bäckerei. Also man, als Außenstehender glaubt man manchmal gar nicht, wie viel Geld da versinken kann in Technik und Ausstattung. Wie war es denn bei dir, falls du darüber reden magst? Hattest du ein Budget vorgeplant und hast du den Plan erfüllt? Und nächste Frage, was hast du dir überhaupt gekauft? Also Ofentechnik vor allem ist ja da interessant.
Ja, genau. Also ich hatte ja, wusste ja irgendwie vor einem Jahr noch nicht so genau, ob das überhaupt fliegt, meine Idee, ne? Dass ich da irgendwie jetzt selbst gutes Brot für mich und andere backe in meiner Mikrobäckerei, ja? In der Nachbarschaft, für die Nachbarschaft, ist so mein Motto. Und habe natürlich mir auch eine Grenze irgendwie gesetzt, was ich ausgeben will, aber konnte ich auch einhalten, weil ich habe alles gebraucht gekauft. Ne, und habe mit einem ganz kleinen Setup eigentlich gestartet. Ich habe da irgendwie einen Kneter, zwei Kühlschränke und den Ofen. Mehr habe ich eigentlich nicht gekauft. Dann noch ein paar Zutatenwagen, Gärwagen und Auspackwagen und das war es eigentlich, weil in der Gastroküche war halt alles drin. Das war natürlich sehr gut. Da ist eine Spülmaschine drin, Spülcenter, Arbeitsflächen, was man halt so braucht. Und klar, die Anschlüsse sind natürlich immer teuer, ne?
Ja, genau.
Also Starkstrom legen und so weiter, da treibt es dir das Blut in die Augen, ne? Beim Bezahlen dann, aber so ist es halt, ja, da musst du halt durch. Ja, und ich habe halt auch einfach beim Pankratius-Hof, wo ich vorher gearbeitet habe, die hatten halt auch Kontakt mit diesem Vertreiber von gebrauchten Bäckerei-Gerätschaften, der heißt Milbrand, der ist
Ja,
in
genau, kenne ich auch.
Warnhausen, kann ich mal sagen, kennst du auch, genau. Und die haben mich eigentlich wirklich ganz gut beraten, ja, wo ich das gekauft habe. Und ich habe da alles gekauft. Die checken die Sachen auch durch. Einen Ofen habe ich, einen Helios Debug, 4 Etagen. Ja, der ist irgendwie für mich super aktuell, ja. Ist ja auch eine Frage, weil ich bin nicht so groß, ne? Ich bin irgendwie auch 1,66 oder was. Also das Ding muss ja auch so sein, dass man das körperlich irgendwie auch von der Größe der Flächen auch handhaben kann, ja. Und ich habe auch irgendwie keinen Abzieher, sondern ich mache alles, schiebe alles mit der Hand sozusagen, weil das auch so eine kleine Backfläche halt dann jeweils nur ist.
Hast du
Und da
60,
muss ich ja
80 wahrscheinlich, oder?
Nee,
Oder
60, 40
60,
oder
40
nur,
sogar,
ja,
ja, okay.
genau, ja, und da muss ich alles praktisch, ich muss es ja auch heben können und so weiter. Ne?
Ja. Es klingt so, als wenn du alleine in der Backstube stehst, stimmt das?
Ja, das stimmt.
Hast du vor, daran was zu ändern oder genießt du das sogar, dass du ganz alleine da vor dich hin werkeln kannst?
Also teils, teils. Ich bin auch jemand, der so in den Flow kommt, halt beim Arbeiten dann, ne? Und habe dann schön Musik laufen und Kaffee und Musik sind so die Hauptbetriebsstoffe dann, ja. Und das genieße ich dann schon. Aber jetzt nach einem Jahr habe ich schon gedacht, wow, also es wäre schon schön, wenn irgendwie da noch ein paar andere Leute wären, ja. Aber also ja, ich habe auch am Anfang ein bisschen gesucht, ob ich irgendwie jemanden finde, der mit mir irgendwie sowas geteilt ist, Bäckerei und Kaffee irgendwie so macht, ja. Aber habe da einfach noch niemanden gefunden, der da, wo man gesagt hätte, man passt zueinander und man macht das jetzt zusammen oder so. Vielleicht kommt das noch, dass ich jemanden anstelle, der mich um mir unterstützt. Soweit bin ich auch noch nicht ganz, ja. Also auch rein monetär klappt das noch nicht, ja. Genau.
Ich wollte eigentlich gerade noch eine andere Frage stellen, aber das passt gerade
Ja,
gut.
Entschuldigung.
Vielleicht findet sich ja jemand über diesen Podcast, da hören schon ziemlich viele zu, die auch damit liebäugeln, einen Quereinstieg zu schaffen. Oder vielleicht ist es ja dann auch quasi nur eine Aushilfe auf Zeit, die dann so wie du in am Pankratiushof einfach mal reinschnuppern möchte und mitlernen möchte. Wer weiß, was sich dann noch ergibt. Das nur nebenbei. Ich habe noch die Frage zur Arbeitszeit. Du hast ja gesagt, du arbeitest ganz alleine und aus eigener Erfahrung in der Backstube mit Christina Weiß in Hamburg weiß ich, in so einer kleinen Backstube ist ja nicht nur das eigentliche Backen an der Tagesordnung, was ja schon sehr viel Zeit braucht, sondern alles ringsrum auch noch, also Verwaltung, rechtliche Vorgaben erfüllen, Kundenkontakte, E-Mails schreiben, Backtage planen, Rohstoffe einkaufen. Also es ist ein unglaublicher Wust an Dingen noch ringsherum. Wie regelst du das? Oder anders gefragt, wie ist denn deine reale Arbeitszeit, wenn du mal ganz ehrlich aufrechnest?
Meinst du jetzt in Wochenstunden oder
Ja,
was?
genau, zum Beispiel in
Ja,
Wochenstunden,
genau.
ja.
Also auf 40 komme ich auf jeden Fall.
Ja,
Also das
klingt ja
ist
noch
das.
human.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wäre ich ja auch blöd, wenn ich es mir schon selber einrichten kann, wenn ich es mir anders einrichten würde, oder? Also muss man doch ehrlich sagen, das ist doch einer der großen Vorteile der Selbstständigkeit, dass man sagen kann, so viel schaffe ich, möchte ich arbeiten, und ich glaube, da bin ich auch schon alt genug dafür, dass ich da ein Auge drauf habe, weil wenn man auf Dauer zu viel macht, dann hat man irgendwann keine Lust mehr, ne? Und dann zehrt man nicht von den Zinsen, sondern vom Kapital, und das macht ja keinen Sinn auf Dauer, ne? Genau.
Auf der anderen
Nee,
Seite
aber
steht natürlich die
ja.
wirtschaftliche Frage, ne? Also wie viel Brot musst du verkaufen, damit es wirklich wirtschaftlich ist und dich trägt?
Ja, genau, klar, das hat natürlich in manchen Wochen jetzt in dem vergangenen Jahr noch nicht so gut geklappt. Aber ich habe mir da einfach auch die Zeit gegeben, und man muss sagen, es fehlt dann nicht viel mehr, ne? Also es bewegt sich schon alles in die richtige Richtung, und vielleicht, dass man einfach da auch ein bisschen Geduld hat. Und ich, kann man auch sagen, ich habe halt ein paar Ersparnisse, und solange die jetzt noch reichen, ne? Also das soll natürlich jetzt dann auch auf jeden Fall langfristig sich selbst tragen. Aber ich glaube, von allem, was ich gehört habe, ich habe ja da auch im Startup-Business irgendwie so viel auch irgendwie mitbekommen, man muss sich da einfach auch eine gewisse Zeit geben, bis man dann auch bekannt wird, oder bis dann halt auch die entsprechende Nachfrage kommt und man weitergereicht wird als Tipp, als Empfehlung. Und genau, und ich glaube, also ich habe den Punkt, glaube ich, jetzt demnächst erreicht, muss ich ehrlich sagen, ja, weil
Ja,
durch
sehr
diese
schön.
Empfehlung durch Instagram, das war schon echt ziemlich super, ja.
Du hast schon gerade so ein bisschen überlegt, ob es nicht sinnvoll wäre, Mitarbeiter zu haben. Kannst du dir vorstellen, in Zukunft größer zu werden? Also wenn dich die nächste Foodbloggerin empfiehlt und die übernächste, dann wird dir irgendwann der Punkt kommen, wo die Nachfrage größer ist als das, was du wirklich herstellen kannst. Meinst du kannst dann mit dem Druck einfach leben, dass du nie alle zufriedenstellen kannst, die was von dir wollen, also die Brote kaufen wollen? Oder tendierst du dann vielleicht auch dazu, dich zu vergrößern?
Also ich glaube, also das ist vielleicht auch was, was sich im Laufe der Zeit ändern könnte. Also wenn du, ich glaube, wenn du mich irgendwie in 5 Jahren nochmal fragen würdest, sieht es vielleicht irgendwie wieder anders aus. Also jetzt für den ersten Moment kann ich da eigentlich ganz gut mit leben. Dass ich mache halt so viel wie geht und so viel mir Spaß macht und so viel auch überhaupt in die Kühlschränke passt. Ich meine, das ist ja auch eine rein physikalische Begrenzung dann irgendwann, ne? Und probiere immer noch irgendwie im freien Verkauf auch noch was zu haben, ne? Also dass da nicht die Leute irgendwie so alle frustriert nach Hause gehen müssen. Und das kann ich eigentlich im Moment ganz gut noch aushalten.
Die andere Frage, die sich immer stellt bei so kleinen Bäckereien oder bei Qualitätsbäckereien, ist die nach dem Brotpreis. Die Kundschaft rings um Frankfurt ist wahrscheinlich ein bisschen zahlungskräftiger, aber für 10, 12 € das Kilo überlegt man sich dann vielleicht trotzdem schon mal, ob man das Brot jetzt wirklich kauft und braucht. Deine Preise, wenn ich es so richtig gesehen habe, sind so ungefähr um die 10 € plus minus das Kilo. Gab es da schon Rückfragen, vielleicht Konflikte, Diskussionen mit Kunden, warum das Brot jetzt so teuer sein muss?
Ja, also ich habe der Klassiker, also das Weizen-Sauerteigbrot, das kostet bei mir irgendwie 6 € für 700 Gramm. Also es ist ein bisschen günstiger als diese 10 €, was du gerade gesagt hast. Aber klar, ich meine, irgendwie Brioche ist halt einfach ein teures Brot, ja. Ja, also Nachfragen gab es da eigentlich. Nö, eigentlich nicht. Ich meine, die Leute sehen ja oder lesen ja, dass es halt auch Biozutaten sind, das ist Biomehl, und sehen auch, dass es in der kleinen Manufaktur hergestellt wird. Ich glaube auch dadurch, dass das Brot anders aussieht als das, was man im Laden bekommt, sieht man auch die Unterschiede, man schmeckt es auch, glaube ich, ja. Und ich glaube, es ist auch eine Wertschätzung dabei, also zumindest bei der Zielgruppe, die ich anpeile, dafür, dass ich das halt auch mache für sie, ne? Also es ist bei mir ja dieses Konzept der Mikrobäckerei, wo man wirklich irgendwie sieht, ja, okay, die macht jetzt das Brot für mich, die geht einkaufen, die steht morgens um 4 auf, um das Brot zu machen und zu backen dann auch, ja. Und ich glaube, es kommt auch irgendwie, ich glaube, die Leute verstehen auch, dass ich mit dem Geld nicht irgendwie mir einen Porsche kaufe, sondern dass ich davon meine Krankenkasse bezahle. Und ich glaube, das ist auch noch ein großer Unterschied, ja. In der Wahrnehmung einfach
Ja,
so.
ja. Wie sieht denn deine normale Arbeitswoche aus? Du hast ja Donnerstag und ich glaube Samstag geöffnet nachmittags. Hast ja vorhin am Anfang auch schon erzählt, dass du schon 2 Tage vorher auch ein paar Kleinteile vorbereitest und dann hauptsächlich am Vortag produzierst für den Folgetag. Von den 7 Tagen, die die Woche hat, wie viele Tage stehst du denn dann wirklich in der Backstube?
Also zwischen 4 und 5 eigentlich. Also ich probiere immer den Sonntag und den Montag probiere ich relativ frei zu machen. Kann schon mal sein, dass ich irgendwie am Montag irgendwie eine Versorgungsfahrt mache zur Mühle, um neues Mehl zu holen, aber probiere ich auch irgendwie möglichst gering zu halten. Und Dienstag mache ich meistens Rohstoffeinkäufe und eben jetzt beispielsweise Kleinbackwaren werde ich ja vorbereiten. Und Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag sind es jeweils irgendwie um die 8, 9 Stunden, dass ich dann da bin vor Ort. Unterschiedliche Zeiten halt, ne? Also in der Vorbereitung Mittwoch und Freitag fange ich einfach ein bisschen später an, weil da ist es ja, geht irgendwann das Brot in den Kühlschrank und fertig, ja? Und am Donnerstag und am Samstag muss natürlich alles ausgebacken und fertig sein, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Das heißt, da ist ein bisschen Zeitdruck dann auch drin.
Apropos Druck nochmal, Druck. Du hast ja nun vieles auf Vorbestellung gebacken oder musstest backen auf Vorbestellung. Ist da auch ein gewisser Druck zu spüren in dir, dass alles gelingen muss, weil es ist ja nahezu alles vorbestellt und es kann ja immer irgendwas passieren und sei es, dass die neue Ernte im Mehlsack ist und die eine ganz andere Qualität hat oder dass der Kühlschrank ausfällt oder irgendeine Technik spinnt oder man einfach mal nicht gut drauf ist und übersehen hat, dass der Sauerteig vielleicht schon zu reif war.
Oh ja, all die Dinge, die du genannt hast, sind bereits passiert. Ja, klar, natürlich kann immer mal was schieflaufen. Klar ist das dann doof, ne? Aber so ist es dann halt. Da muss man, das ist ja auch in dem Jahr irgendwie jetzt, das ist auch der Sinn von diesem Test ja auch gewesen, dass ich mit sowas dann auch einfach umgehen kann, ja? Also klar, neue Ernte ist passiert, ne? Oder auch, keine Ahnung, das Brioche bleibt kleben in der Form. Oder was hattest du noch gesagt? Genau, der Kühlschrank ist kaputt gegangen, ist mir auch schon passiert. Da bin ich reingekommen und dann ist es voll übergequollen. Das war auch höchst unerfreulich. Und was war das andere, was du gesagt hast? Ja, genau, man selber ist nicht so gut drauf. Da bin ich irgendwie dann am Tag drauf auch krank geworden. Und dann war am Tag vorher war schon der Kopf so quer irgendwie, dass ich mich mit dem Wasser vertan habe. Habe ich noch gerettet den Teig, ne? Aber daran wächst man ja auch, ne?
Das ist halt. Ja, und die Kundschaft ist so tolerant, dass sie das dann akzeptiert, ne? Also wenn es jetzt wirklich mal kein Brot gibt oder ein Brot, das vielleicht ein bisschen flacher ist.
Also das war so ein kleiner Umfang, Gott sei Dank, immer, ja. Also dass das wirklich, was beim Kunden angekommen ist, was dann nicht so, wo ich sage, okay, das sieht jetzt nicht so aus, wie es sonst immer aussieht. Und das habe ich dann irgendwie, die Brote, die da nicht vernünftig gegangen sind, die habe ich dann einfach praktisch dann auch mal verschenkt oder beim Brioche, wenn das irgendwie an der Seite mal ein kleines bisschen aufgerissen war, war ja noch in Ordnung, ja. Dann irgendwie mal für 1 Euro weniger verkaufen und das wird eigentlich akzeptiert, das ist in Ordnung.
Ja.
Ist aber nicht die Regel. Also
das
kann passieren, wir sind alle Menschen, ne? Aber genau.
Ja. Du hast kurz erwähnt, dass du mit Bio-Rohstoffen arbeitest. Die Rohstofffrage stellt sich sowieso. Also wo beziehst du deine Rohstoffe? Es klang ja schon recht regional, wenn du da hinfahren kannst. Und wie wichtig ist dir die Bio-Frage? Und auf der anderen Seite, hast du vor, dich dann auch zertifizieren zu lassen? Also das Bio-Siegel sozusagen auch als Marketinginstrument zu nutzen?
Also ich beziehe das Biomehl, ich glaube alle großen Bäckereien oder alle Sauerteig-Spezialisten in und um Frankfurt beziehen ihr Mehl von derselben Mühle, das ist die Mühle Großkopf in Windesheim. Die sind einfach spitze, die haben echt tolles Mehl. Und also ich sag mal, da Mehl ja der Hauptbestandteil ist beim Brot fast mit dem Wasser zusammen, finde ich, macht das total Sinn, da auf jeden Fall Biomehl zu nehmen. Kann ich eigentlich heutzutage gar nicht mehr verstehen, dass irgendwer kein Biomehl nimmt für ein gutes Brot, ja. Genau, und also zertifizieren lasse ich mich nicht, weil das kostet viel zu viel. Das ist ein wahnsinniger Aufwand für mich auch. Sehe ich jetzt auch in meinem, ich sehe nicht, wofür ich irgendwie bräuchte, ob das irgendwie ein Marketingvorteil wäre oder ne. Zumal ich auch nicht alle Zutaten aus Bio einkaufe. Also so viel wie möglich Bio. Aber beispielsweise die Butter geht einfach nicht. Dann ist der Preis, würde so derartig explodieren von den Produkten, dass das dann der Kunde auch, glaube ich, nicht mehr zahlen würde.
Ja. Stichwort Marketing. Du bist ja nun aus dem Marketing. Und da habe ich mich gefragt, ob dir das irgendwie geholfen hat in deinem Prozess, die Backstube zu eröffnen, aber vielleicht auch jetzt wirklich im in der Produktion oder in der Vermarktung deiner Backwaren. Du hast ja ein eigenes Logo, über den Namen deiner Bäckerei müssen wir eh noch reden. Ist das alles aus deiner Hand gekommen oder wusstest du zumindest genau, was du willst durch deine Arbeit im Marketing?
Ja, also ich habe ja schon öfter irgendwie mit Kunden auch irgendwie Marken entwickelt. Da wusste ich natürlich irgendwie schon, wie man da vorgehen muss. Ich bin ja ursprünglich mal ins Marketing gegangen, auch als mit dem Fachstudium als Werbetexterin. Das heißt, ich kann eigentlich alles selbst mir schreiben, auch die Beiträge oder die Texte auf der Webseite oder in Instagram. Das ist eigentlich für mich kein Problem. Oder auch mal die E-Mails an Kunden oder so. Ich weiß da schon, welche Tonalität ich da möchte und mache die dann auch einfach, ne? Und das hilft natürlich schon, dass man da nicht irgendwie über Bande spielen muss oder jemand dafür einkaufen muss, der das für einen macht, ne? Und habe dann irgendwie noch einen Vorteil, weil mein Mann, der hat eine kleine Designagentur, der ist studierter Designer, der macht Corporate Design in Offenbach und der hat mir mein Erscheinungsbild gemacht. Ja, also wir haben das zusammen den Namen auch entwickelt, haben da irgendwie Brainstorming gemacht. Meinem Sohn ist der übrigens eingefallen. Mhm. Der hat irgendwann mal im Brainstorming rausgehauen, Brot mit Hut. Und wir so, wie Brot mit Hut jetzt? Und dann haben wir irgendwie nochmal darüber so geredet und das gefiel mir eigentlich unheimlich, ja. Also hat bei mir was, da hat's geklingelt, ja. Steht ja auch irgendwie auf meiner Website, das ist für mich so irgendwie das Extra, ja, das Extra an Qualität und an Arbeit, so die Kirsche auf der Torte, der Hut auf dem Brot, ja, die Mühe, die da reinfließt oder auch wenn das Brot aufgeht, sagt man ja auch, es hat irgendwie einen Hut oder ich finde Hut und Brot, das haben beide eine wahnsinnig lange Tradition und es gibt so ganz verrückte, kreative Hüte und ich finde irgendwie diese Freude und diese, das Spielerische mit dem Gedanken, möchte ich eigentlich auch ans Brotbacken rangehen, ja. Mhm. Also diese Leichtigkeit, die habe ich da teilweise ein bisschen vermisst, zum Beispiel da, also wo ich da in andere Bäckereien da mal reingekommen bin, da, wenn du da angestellt bist, musst du ja halt das backen, was halt zu backen ist, ne? Ja. Und dass ich eben nicht diesen Zwang habe, ne? Dass ich irgendwie mir auch selber Brote ausdenken kann und mir selber überlegen kann, wie schneide ich das jetzt und das finde ich einfach unglaublich befreiend und schön. Das macht mir Spaß. Und mit dem Namen habe ich mir gedacht, mit dem habe ich richtig Freude. Habe ich Spaß jetzt in den nächsten Jahren. Und es ist auch, lässt sich ja auch visuell irgendwie gut umsetzen. Ja. Ich habe da irgendwie, jedes Brot hat einen anderen Hut auf. Ja? Also das Baguette hat irgendwie den Napoleon-Hut. Und mein Körnerbrot hat irgendwie so eine eckige Basecap. Also das ist, passte irgendwie. Uns ist da einiges eingefallen. Ja.
Ja. Aber du rennst doch nicht mit dem Hut durch die Backstube. Ich habe gesehen, du hast ein Kopftuch.
Ja, ja, klar, Hygiene first. Ne? Ja. Also klar, immer zum Backen, immer ein Kopftuch, immer alles schön abgedeckt. Und ich habe aber dann so ein Schlauchtuch mir bedrucken lassen, wo halt dann auch meine Hüte drauf sind. Und das trage ich dann zum Verkauf. Mhm. Das setze ich dann nochmal auf, genau. Mhm.
Sehr schön. Abschlussfrage habe ich noch, die stelle ich meistens, einfach um auch denjenigen, die da potenziell vielleicht auch irgendwann mal eine kleine Mikrobäckerei, eine Quereinsteigerbäckerei aufmachen wollen, noch was auf den Weg zu geben. Die Frage ist, würdest du alles nochmal genauso machen, wie du es gemacht hast, oder gibt es da Dinge, die du mit der heutigen Erfahrung anders angehen würdest?
Im Kontext Bäckerei meinst
genau,
du?
Genau, ne?
Also, ja, genau. Genau. Nö, also das war für mich eigentlich der ideale Weg. Also ich bin da ja immer so schrittweise vorgegangen und habe schrittweise das Risiko erhöht auch irgendwie, ne? Mhm. Und habe auch immer wieder mir irgendwie Zeit genommen, auszuprobieren, das, was ich jetzt mache, ist das das Richtige? Macht mir das Spaß? Ist das genau die richtige Richtung? Und ich glaube, da, wenn man sich da genügend Zeit dafür nimmt, um das auch rauszufinden, und das ändert sich ja auch im Laufe der Zeit, glaube ich, ne? Also es muss ja immer spannend bleiben und immer herausfordernd, ne? Ich glaube, also das würde ich auf jeden Fall auch wieder so machen. Und ich habe halt einfach auch wahnsinnig Glück gehabt, Lutz. Also das muss man wirklich sagen. Ich bin genau an die richtigen Leute geraten und bin auf eine Bäcker-Community gestoßen, die so unterstützend und großherzig war, dass die mir das auch mit ermöglicht haben. Und da kann man einfach nur Danke sagen und Glück gehabt. Ne?
Ja, das klingt auch sehr, sehr optimistisch und auch sehr zuversichtlich und wird wahrscheinlich den einen oder anderen jetzt auch beflügeln, auf seinem Weg weiterzugehen. Ich bedanke mich bei dir, Katharina, dass du dir die Zeit genommen hast heute Morgen und wünsche dir viel Erfolg und viel Glück in der Backstube nachher und auf deinem Weg, wohin auch immer es dich führen wird. Ich sage immer, wenn ich mal in der Nähe bin, komme ich vorbei. Frankfurt ist tatsächlich nicht allzu weit weg. Die Frankfurter Buchmesse steht an. Vielleicht schaffe ich es irgendwie noch einen Dreh darum zu machen. Ich kann dich auch nicht versprechen. Ich versuch's.
Ah, da würde ich mich freuen, auf jeden Fall. Super.
Mach's gut, Katharina.
Dankeschön, Lutz. Tschüss.
Tschüss. Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de/unterstützen. Vielen Dank.